Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, Abo, hast du schon mal gesagt. Oder Spenden, Beiträge. Das ist das, was die Art von Journalismus auch am Leben erhaltet. Wenn ihr das gut findet, eine liberale Sicht, eine unabhängige Sicht, eine kritische Sicht auf alle wichtigen Themen von der Bundespolitik, aber auch sonst von der Schweiz und auch vom Ausland, dann jetzt uns unterstützen, das würde uns freuen. Ihr seht die Möglichkeiten am Schluss der Shownotes. Gut, gehen wir. Wir sind immer noch Session. Die Woche geht vorbei, bald ist ganz fertig. Aber die Neutralitätsinitiative war nochmal ein Thema gewesen. Dominik, was ist dort der Stand?
Ja, die Einigungskonferenz hat getagt, weil der Ständerat einen Gegenvorschlag hat wollen, der Nationalrat nicht. Und man hat im Vorfeld sehr genau darauf geschaut, ETA war da dahinter gewesen und leider haben die Parteien mitgespielt, dass in dieser Einigungskonferenz, insbesondere in der FDP und bei der Mitte, nur Leute sitzen, die gegen einen Gegenvorschlag sind. Und dann ist es wie rausgekommen. Natürlich, die Einigungskonferenz war gegen einen Gegenvorschlag. Und das ist jetzt sozusagen durchgekommen. Im Ständerat, im Nationalrat wird das, glaube ich, heute Nachmittag oder dann morgen Morgen der Beschluss von der Einigungskonferenz vorgelegt. Und das ist keine Frage, dass es dort auch durchkommt. Darum, es gibt keinen Gegenvorschlag. Und interessant ist eine Geschichte bei Watson. Der Christoph Blocher hat offenbar wollen, Neutralitätsinitiative zurückziehen. Er sagt einmal gegenüber Watson, er hätte einem Initiativkomitee vorgeschlagen, das zu machen, den Rückzug. Das Problem ist ein bisschen, das Initiativkomitee hat mehrfach gesagt, sie seien gegen einen Rückzug und auch gar nicht so einverstanden mit einem Gegenvorschlag. Darum hat natürlich das EDA, die Anti-Neutralitäts-Taliban, ein leichtes Spiel gehabt. Es ist aber auch ziemlich, also so ein bisschen, man hat ziemlich das auch noch ausgeführt. Also man hat zum Beispiel, die APK hat ja mal können die Initianten einladen und das hat man irgendwie gar nie gemacht, weil man natürlich gern gesagt hat, ja, die Initianten wenden keinen Gegenvorschlag und ziehen es nicht zurück, weil man den Gegenvorschlag hat wollen abschiessen. Man hat nicht wollen, dass ihr da aussen dürft einem Bundesrat einen Fingerzeig geben, du solltest bei der Neutralität wieder ein bisschen besser, wieder ein bisschen klarer sein und ein bisschen neutraler sein. Das ist uns wichtig, weil das ein Prinzip ist von dem Land.
Genau, und es ist natürlich logisch, was das Interesse ist vom EDA. Einfach zur Erinnerung, das EDA ist voll von linken Diplomaten und linken Beamten, die die Schweiz nicht gern haben und die Schweiz nicht mehr wollen. Sonst würden sie nicht überall immer wieder das Multilaterale so pflegen und das Gefühl haben, wir müssen in die EU und so weiter und so fort. Jetzt aber ist natürlich ein Super-GAU, oder Dominik? Jetzt ist natürlich ein Super-GAU ein bisschen, und ich meine, dass Christoph Blocher gemeint hat, er würde sogar die zurückziehen, zeigt ein bisschen, dass er sein Dilemma auch sieht. Es wird eine Initiativenabstimmung geben, wo natürlich alle gegen die SVP werden sein. Die SVP wird so viel erreichen wie etwa ihren Wähleranteil, wenn es sehr gut kommt, 40%. Aber das ist ein Super-GAU für alle Leute, die die Neutralität wichtig finden, weil das EDA wird nachher die ganze Zeit sagen, seht ihr, die Schweizer wünschen die Neutralität gar nicht mehr. Das ist vorbei. Und die linken Diplomaten und die linken Beamten im linken EDA werden grosse Freude haben und ihren Chef, der bisschen naive Ignazio Cassis, weiss nicht, was er da anrichtet.
Das ist so. Also es ist eben man macht sie zu einer Boomerang-Initiative und man wird dann alle Brandmarken, die dafür sind, als irgendwie Putin-Leute, Putin-Schlecker oder irgendwie so, habe ich schon gehört, weil es natürlich im Initiativtext den Passus drin hat, dass man keine Wirtschaftssanktionen macht. Oder? Und das wäre eben das Schöne gewesen, oder an einem Gegenvorschlag, der hätte zum Schluss hätte ganz einfach geheissen, die Schweiz ist neutral, ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet. Oder? Und eigentlich, gegen so etwas kannst du nur sein, wenn du wirklich gegen die Neutralität bist oder gegen eine Armee, weil bewaffnet da drin steht. Oder? Und darum muss ich schon sagen, es ist jetzt ein teuflisches Spiel, das EDA gemacht hat. Und es ist einfach auch nicht redlich. Und man tut wieder mit der Glaubwürdigkeit der Institutionen spielen. Und der Ignazio Cassis ist mitschuldig, es sind nicht nur seine Diplomaten. Er hat gemäss zwei unabhängigen Quellen, hat er in diese Woche in der Außenpolitischen Kommission gesagt, wenn man die zwei Sätze, wie ich es vorher vorgelesen habe, in die Verfassung schreibe, müsse er sich also auf der ganzen Welt entschuldigen für die zwei Sätze und niemand werde die Entschuldigung verstehen oder verstehen, warum wir das reingeschrieben haben. Und das ist wirklich, das ist schon fast tragisch, wenn ein Außenminister von der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Gefühl hat, für so etwas müsse er sich entschuldigen.
Was ich eben auch noch lustig finde, ist für einen Lohn von 440'000 Franken. Ist es so schlimm, wenn man sich muss entschuldigen überall? Ist denn das so schlimm, Ignazio Cassis? Haltest du das nicht aus? Nein, das ist doch absurd, das ist doch kein gutes Argument. Und vor allem ist es ein absurdes Argument, wenn man weiss, dass die Schweiz, ja, eigentlich faktisch sicher etwa seit 300 Jahren das überall so vertreten hat. So wie ich weiss, haben wir uns nicht so viel mal müssen entschuldigen. Im Gegenteil, Neutralität ist eines der wichtigsten Merkmale von dem Land, wo überall weltweit anerkannt wird. Und wenn der Ignazio Cassis vom Lavrov überhaupt empfangen wird, hat das damit zu tun, dass der Ruf von der Schweiz als neutrales Land sogar bei den Russen, obwohl angeschlagen, immer noch etwas gilt. Also auch von dem her muss ich sagen, Ignazio Cassis, sie sind von allen guten Geistern verloren. Und wie gesagt, es war wirklich ein teuflisches Spiel von den linken Diplomaten und linken Beamten im linken EDA, dass sie das gemacht haben, weil die Neutralität haben sie eigentlich seit den 90er Jahren probiert, immer zurückzudrängen, lächerlich machen, als zu unzeitgemäß darzustellen. Und die Agenda dahinter ist selbstverständlich immer EU, EU, EU. Man will überall genau gleich nachschwätzen, was die EU will, weil man eigentlich Teil sein von dem Verbund. Und das ist wirklich nicht im Interesse von unserem Land.
Noch ein letzter Punkt. Die Mitte hat eben mitgemacht, vor allem die Mitte im Nationalrat, nicht im Ständerat. Die Ständerat, insbesondere der Beni Würth, hat ja den Gegenvorschlag überhaupt gebracht. Aber im Nationalrat hat die Mitte voll mitgemacht. Ein Beispiel. Die Elisabeth Schneider-Schneider, eben so ein EU-Turbo, der aber auf dem Papier nicht links ist, aber voller EU-EDA-Turbo ist, sie hat im Rat behauptet, dass die Initianten immer gesagt haben, sie dürfen bei einem Gegenvorschlag die Initiative nicht zurückziehen. Aber man hat sie gar nie gefragt. In der Kommission hat man einfach immer die SVP-Delegation gefragt. Ja, tun ihr denn die Initiative zurückziehen? Und die SVP-Delegation hat zu Recht gesagt, ja, wir sind nicht das Initiativkomitee, weil das Initiativkomitee sind pro Schweiz. Und natürlich hat es dort Leute, die auch in der SVP sind. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und Frau Schneider-Schneider ist nie die Initianten wirklich fragen, so wie ich gehört habe, ob sie bereit sind zurückzuziehen. Und dann hat sie dann können im Parlament, wo es protokolliert wird, sagen, Gesender, sie sind ja nicht zu einem Rückzug bereit. Das ist schon sehr, sehr maliziös, was da vorgegangen ist.
Gut, aber eben, muss ich sagen, hat vielleicht der Christoph Blocher sich ein bisschen verhauen. Hat das Gefühl gehabt, die Neutralitätsinitiative, die bringen durch. Ich bin von Anfang an skeptisch. Ich bin auch dagegen, weil eben ich will es eigentlich nicht, dass man es im Detail festschreibt in der Verfassung. Aber wie gesagt, es haben die gewonnen, die die Neutralität schon lange nicht mehr wollen. Und das ist, und da müsst ihr einfach wissen, alle Umfragen zeigen, dass die Leute etwa 5% von unserer Bevölkerung vertreten. Die meisten, 95% oder über 90% von der Bevölkerung. Und das zeigen die Umfragen seit Jahren. Das ist jetzt nicht einfach eine Momentaufnahme. Seit Jahren zeigen die, dass die Schweizer neutral sein wollen. Aber im EDA hocken ein paar Leute, die es besser wissen oder sich einfach auch besser fühlen als die breite Bevölkerung. Das ist grundsätzlich letztlich auch das Problem in unserer Bundesverwaltung. Was kein Problem ist, sind Solaranlagen. Ich sage jetzt nichts mehr Böses über Solaranlagen, weil der Dominik Feusi hat auch Solaranlagen und ist ein stolzer, glücklicher Besitzer von Solaranlagen.
Und ich habe Steuern gespart.
Genau. Also wenn ihr Steuern zahlen, weniger zahlen, das ist immer gut, da bin ich immer dafür, dann baut doch Solaranlagen. Und wenn ihr sie baut, dann machen sie mit dem Schub, einer super Firma in der Region Baden. Hört gut zu.
Schub und Co. AG macht ihr Dach zum Kraftwerk. Alles aus einer Hand, von der Beratung bis zum eigenen Solarstrom. Jetzt zur eigenen Solaranlage unter shop-photovoltaik.ch.
Ja gut, der Ständerat sucht wieder mal Geld. Und zwar geht es um die 13. AHV-Rente, die wir alle gewusst haben, dass wir uns die nicht leisten können. Aber die Cremeschnitte hätte es müssen sein. Und der Rüebli-Kuchen geht auch noch. Und das Fondue haben sie auch noch geschluckt. Es war eine der schlimmsten Abstimmungen, die je passiert ist. Und die Schweizer haben sich verführen lassen von den Linken, die einfach gesagt haben und behauptet haben, Problem. Ja, das Geld, das kommt dann irgendwo. Dass Schweizer auf so etwas reingeht sind, muss ich schon sagen. Ich bin ja ein grosser Vertreter von der direkten Demokratie, aber das war nicht eine Sternstunde. Dominik, was ist der Stand im Ständerat?
Heute ist es dafür eine Sternstunde im Ständerat. Die Ständerätinnen und Ständerat sind auf der Suche nach 4,2 Milliarden Franken. Sie tun jeden Teppich umkehren im Ständerat, unter jedes Küsschen schauen, unter jedem Stuhl und unter jedem Tisch. Und sie finden es einfach nicht. Jetzt kommt jetzt der Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss. Also, der Bundesrat hat die Mehrwertsteuer aufgetan. Der Nationalrat will die Mehrwertsteuer aufgetan, aber nur befristet. Der Ständerat, der will die Mehrwertsteuer aufgetan und die Lohnbeiträge aufzutun. Und jetzt hat er plötzlich herausgefunden, ja, wir bleiben zwar bei unserer Lösung, aber wir tun es nicht so fest auf. Also statt 0,4 und 0,5 nur 0,3 und 0,4. Das ist wirklich, es ist eine Debatte auch gewesen, händeringend. Vor allem links, weißt du, links hat schon gemerkt, dass das Geld natürlich fehlt und dass es nicht einfach so rum ist. Und jetzt hat man gesagt, ja, weil der AHV-Ausgleichsfonds, dass der hat letztes Jahr nicht so ein schlechtes Jahr gehabt. Das ist immer wahnsinnig volatil, wenn es der Aktie gut geht oder so, der Anlagen allgemein, dann geht es dem Ausgleichsfonds auch gut, das ist sehr verkürzt gesagt. Aber trotzdem, man hat jetzt wie plötzlich das Gefühl, ah, es ist gar nicht so viel nötig, darum tun wir nicht so weit rauf, dann ist ja alles nicht so schlimm. Es kostet aber gleich viel, auch wenn es dem Ausgleichsfonds plötzlich besser geht. Das ist also eine sehr kurzfristige Angelegenheit und es war keine Sternstunde für das Parlament in unserem Land, wo immer behauptet, es sei die Chambre de Réflexion.
Genau, aber was auch keine Sternstunde war, wir haben es gesagt, ist etwas im Zustimmen, wo man nicht weiss, woher das Geld kommt. Das ist wie wenn man irgendeine Art beschliessen und nicht weiss, von wo kommt das Geld. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo es auch ums Geld geht, der Motion zum BVG, wo, ja, muss man halt sagen, Mitte wieder mal reingekehrt ist auf die Linke. Dominik, um was geht's?
Ja, sogar selber gebracht hat man die Motion. Es tönt furchtbar technisch, subsidiäre Finanzen. Es ist darum gegangen, wie es mit dem BVG weitergeht, wie fest man sich einkaufen darf, so muss ich sagen. Und das ist, man hat einen Antrag gehabt, eine Motion von der Yvonne Bürgin, das ist Zürcher Mitte, Nationalrätin und Fraktionschefin. Sie hat wollen die Reduktion des maximal versicherbaren Lohns, oder? Sie hat also wählen, dass man faktisch nicht mehr so viel darf einzahlen, insbesondere dann nicht, wenn man Lücken hat. Und jetzt ist es ja so, man kann ja die Lücken haben, weil man vielleicht eine Weile lang nicht geschafft hat, gerade insbesondere Frauen, die vielleicht für Kinderbetreuung geschaut haben. Man kann die Lücken aber auch haben, weil man vielleicht mal etwas rausgenommen hat aus dem BVG, zum Erwerb von zum Beispiel von Eigentum, was auch gut ist, was auch eine soziale Absicherung ist. Und sie will, dass man nicht mehr so viel reinzahlen kann. Und das ist faktisch läuft das und das hat der André Silberschmidt, FDP Zürich, sehr gut in einem Votum aufzeigt. Faktisch tut sie einfach die Möglichkeit, selber für sich vorzusorgen, halbieren, wenn man das anschaut. Und das kommt von der Mitte. Das war mal die Partei, die auch immer gesagt hat, wenn Menschen in diesem Land für sich selber vorsorgen, dann muss der Staat später nicht für sie schauen, respektive eben Ergänzungsleistungen zahlen. Und das hat die Mitte komplett vergessen und dann natürlich links-grün sofort dabei. Wenn es ums Schleifen von Eigenverantwortung geht, dann hast du immer eine Mehrheit, wenn die Mitte zusammen mit links und grün da auf die Menschen losgeht, die eigentlich für sich selber sorgen.
Genau, also auch ein Tiefpunkt. Ja, das Tiefpunkt. Ist ja übertrieben. Ich meine, so schlimm ist es auch. Also, wohl, es ist einfach falsch. Es ist dumm. Es ist genau, was Dominik gesagt hat. Überall, wo Bürger selber können schauen für sich, das ist der Linke ein Dorn im Auge. Und da müsst ihr einfach auch merken, wer die Linke umtritt. Am Schluss wollen sie, dass wir alles Kinder sind, wo der Staat dort verwalten und führen und füttern. Er gibt uns am Morgen den Shoppen. Das wollen die Linke. Und sie sind die uns den Shoppen geben. Das finden sie irrsinnig, wenn sie uns den Shoppen geben könnten. Vielleicht noch mit veganer Milch. Vielleicht.
Genau.
Es tun dann sie entscheiden. Ich kann nichts mehr selber machen. Und hören mal auf, diesen Linken auch nur ein Wort zu glauben. Ehrlich, hört auf. Das hat mit sozial nichts zu tun. Es geht um Macht, Macht, Macht. Sie wollen uns beherrschen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch sehr wichtig ist. Der Kasper Schwarzenbach hat eine sehr gute Geschichte gemacht, gute Recherchen, auch zum BVG. Da geht es um Bundesbeamte oder öffentliche Angestellte, muss man ja sagen. Entschuldigung. Dominik, um was geht's?
Ich sage immer noch Bundesbeamte, solange sie nicht nach Obligationenrecht angestellt sind. Aber es ist verrückt, wenn du Beamter bist, dann zahlt der Arbeitgeber, das ist der Bund, aber er macht es natürlich mit Steuergeldern, also mit deinem und mit meinem und mit eurem Geld, er zahlt 2,7 mal höhere Pensionskassenbeiträge als die überwiegende Mehrheit der Angestellten bei privatwirtschaftlichen KMU. Oder normalerweise tut man das irgendwie halbieren, man sagt Hälfte-Hälfte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das ist ganz normal, aber es ist bis zu 2,7 Mal höher, wenn du beim Bund schaffst. Das ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lohnklasse, in welcher Altersstufe dass du bist. Das könnt ihr alles nachlesen, ganz genau im Artikel auf nebelspalter.ch. Aber es ist halt wieder so ein Detail, oder? Wir tun ja, ich werde dann auch wieder angesprochen, wir sind nicht so gemein mit den Beamten. Wir sind nicht gemein. Das ist gemein. 2,7 Mal mehr, dass der Steuerzahler einfach das viel mehr reinbuttert. Und es ist Butter. Das finde ich eigentlich eher gemein.
Das ist unverschämt. Und es geht ja nur, weil Beamte einen überproportionalen Einfluss haben auf ihren Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist der Bund. Und sie, Beamte, beherrschen eigentlich den Bund. Wir tun es ja immer wieder euch zeigen, immer wieder aufzeigen, wie die Beamten zu einer eigenen Kaste geworden sind, eine Feudalkaste in unserem Land. Und die Leute, das Gefühl haben, wir übertreiben. Und wir machen Bashing. Die sollen uns ein paar gute Argumente schicken. Ich sage euch, es ist wirklich eine gefährliche Entwicklung. Es geht irgendein ist in Richtung Deep State, wie man das in Amerika schon kennt. Es ist gleich wie die Mandarinen seinerzeit im chinesischen Reich. Es ist immer das Gleiche. Die Menschen, die einen grossen Einfluss haben auf den Staat, sind immer in der Versuchung, dass sie den Staat für sich selber nutzen. Und das machen Beamte. Und wenn man denen nicht auf die Finger schaut und in Bern einfach das denunziert, die machen es, was sie wollen. Und ich meine, das ist wirklich, das finde ich eine so eine Zumutung, weil mehr Steuerzahler, mehr Bürger wissen das nämlich gar nicht. Der Kasper Schwarzenbach hat das müssen recherchieren. Das ist uns allen nicht bewusst, dass jeder Bundesbeamte, der jetzt schon durchschnittlich mehr verdient, als jemand, der gleich qualifiziert ist in der Privatwirtschaft. Schon das ist eine Sauerei. Das geht doch nicht. Bundesbeamte sind überhaupt nicht im Risiko, während Privatwirtschaft immer. Alle Leute, die dort angestellt sind, wissen, das kann mal anders rauskommen und plötzlich habe ich keine Stelle mehr. Dass die privilegiert werden, auch noch beim BVG, so geht es nicht. Gut, gehen wir zu einer anderen Geschichte, wo es auch wieder darum geht, zu zeigen, wie die Linken sich selber bedienen. Wie sie sagen sozial, aber sie sind vor allem sozial gegenüber der eigenen Familie. Das ist wie früher der Feudaladel. Der hat auch immer für sich geschaut, für sich geschaut, für sich geschaut. Um was geht es, Dominik?
Um den Tobias Langenegger. Und wer jetzt den nicht kennt, dann wohnt der oder die ziemlich sicher nicht in Zürich, weil er ist ganz frisch Zürcher Stadtrat geworden. Wir haben ihn aufgestellt, wir haben ihn gewählt. Wir gratulieren ganz herzlich. Er verdient in Zukunft rund 250.000 Franken pro Jahr. Das ist nicht wenig Geld, muss ich sagen. Also das geht dem Tobias Langenegger gut. Aber er will unbedingt mit seiner Familie in seiner Genossenschaftswohnung im Kreis 5 wohnen, wo zwar niemand richtig weiss, wie günstig sie ist, aber alle wissen, die ist ganz sicher sehr, sehr, sehr viel günstiger, als wenn er für anständig wohnen. Und das ist das grosse Problem. Es kommt einem einfach George Orwell in Sinn, oder? Alle Tierli sind gleich, aber es gibt Serien, die sind noch ein bisschen gleicher. Und der Tobias Langenegger ist jetzt aufgestiegen in die Garde von der ganz, ganz, ganz gleichen Tierli, wo sich eben so Sachen können ausbedingen können.
Genau, und auch das ist einfach unverschämt, oder? Es ist einfach ein schlechter Stil. Wenn man so einen guten Lohn bekommt, dann wäre der erste Schritt sein, zu sagen, ja, ich suche jetzt eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt. Zwar der, den wir Linken immer bekämpfen, aber trotzdem, wir können uns jetzt das leisten. Genau. Gehen wir zu einem ganz anderen Thema, das ich heute besprochen habe im Memo. Es ist ja die grosse Frage immer ein bisschen, ja, Regime Change im Iran. Ist das überhaupt möglich? Kann man mit Luftangriff das erreichen oder braucht es nicht unbedingt Bodentruppen? Und meiner Meinung nach könnte das durchaus klappen, wenn man sieht, was die Israelis als neue Strategie eigentlich fast erfunden haben. Dominik, um was geht's?
Ja, also die Strategie ist mehr oder weniger, dass man einfach ständig, wer wieder kommt, tut man eliminieren. Das ist eine unglaubliche Leistung, weil ich meine, da geht es um einzelne Personen. Wenn man wirklich Spitzenleute trifft, dann kann man irgendwo durch, irgendwann einmal ist auch das Regime wie leer von den entsprechenden Leuten, auch vom Know-how und so. Aber Ich sehe den Weg, aber es ist natürlich schon fraglich, ob das denn so funktioniert, wenn man es so weiter durchzieht. Also offenbar hat man wirklich können Kameras hacken, haben die Israelis können Kameras hacken, um können beobachten, wo die hingehen, die einzelnen neuen Führungsleute. Und das ist eine wahnsinnige Leistung. Aber bist du sicher, dass das irgendwann einmal ohne weitere Massnahmen geht? Und kann man es durchheben? Die Schließung von der Straße von Hormuz, wo du auch kürzlich im Memo darüber geschrieben hast.
Also ich weiß es ja auch nicht. Es ist für mich vor allem ein Experiment, oder? Weil es eben in dem Ausmaß hat man das noch nie gesehen. Also früher hat man ja schon durchaus Diktatoren umgebracht oder Könige. Das ist ja eine alte Methode, wie man ein Regime destabilisiert. Man hat Julius Caesar umgebracht, tack. Die Republik war nachher am Ende gewesen, die römische. Nachher haben wir dann irgendwann bald mal ein Kaiserreich gehabt. Oder wenn man schaut, oder sich vorstellt, Napoleon wäre umgebracht worden. Das hätte das französische Kaiserreich schon destabilisiert. Also deshalb finde ich immer lustig, die Leute, die das Gefühl haben, das spielt gar keine Rolle. Also wenn du Spitzenleute rausnimmst, das zeigt Geschichte, ist das schon immer ein grosser Nachteil gewesen und hat häufig zum Sturz von einer Regierung geführt. Jetzt da in dem Fall, und deshalb glaube ich, es ist wirklich ein neuer Fall und ein Experiment, das hat es noch gar nie gegeben. Dass so viele Spitzenleute gezielt umgebracht werden und du hast angedeutet, die Israelis haben ein Know-how entwickelt, das ist unglaublich, was die machen. Nur mal ein anderes Beispiel, das mir auch eingefahren ist. Also sie tun jetzt bewusst alle Gebäude vom Sicherheitsapparat bombardieren und zerstören, mit dem Ziel, dass die gar keine Sitzungsräume haben. Die wissen nicht mehr, wo sie sich treffen können. Und das hat jetzt dazu geführt, das finde ich wahnsinnig, dass die sich unter Brücken treffen in der Hoffnung, die Israelis wissen es nicht. Aber die Israelis wissen auch das und bombardieren nachher die Brücke. Oder letzte, die gehen ins Zelt, die gehen in einem Zelt an den Aussenquartier von Teheran, gehen eine Sitzung machen, die Nazi oder eben die Nazi-Iraner, und dann werden sie wieder bombardiert. Also von dem her muss ich sagen, hat es einfach noch nie gegeben, dass man eine ganze Machtelite probiert rauszunehmen, und man kann es jetzt, technisch kann man das. Und jetzt müssen wir mal schauen, ich habe dann nachher in der Memo auch noch den Vergleich gemacht, weil ich finde es auch noch interessant, wie gross ist eigentlich so eine Machtelite, da hat man auch keine Vorstellungen. Und wenn man es wirklich genau nach der Forschung schaut, zum Beispiel das Dritte Reich, wo ja so eine Diktatur war, ja, das sind 100 Millionen Menschen gewesen, die in dem Dritten Reich gelebt haben. Aber die Führungselite, wenn man es schaut, also SS, SA, Wehrmacht, dann die NSDAP, dann natürlich der enge Zirkel von Adolf Hitler, dann sind das etwa höchstens 2'000 Leute. Und wenn man die 2'000 Leute im Zweiten Weltkrieg innerhalb von 2 Wochen umgebracht hat, ich frage mich schon, ob der Hitler oder besser gesagt das Regime hätte können überleben, weil es ist natürlich ein Schock. Weil natürlich können sich die erneuern, aber das braucht Zeit. Das braucht mindestens ein Jahr, bis du die Leute alle nachziehen kannst. So schnell geht das nicht. Also sind wir gespannt, wie das geht. Wir sehen es dann. Das einfach noch ein wichtiger Beitrag, den man heute in meinem Memo kann lesen kann. Und ich würde sagen, das war Bern einfach gewesen, an dem 19. März 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch